Abend. Wir fangen langsam an. Es ist zwar noch ein bisschen vor der Zeit, aber wir singen, macht nichts. Und so die Leute kommen nach und nach. Und ja, wir preisen Gott. Doris, du bist auch fit. Und wir nehmen einfach die Zeit, Gott zu loben und Gott zu preisen. Halleluja. Wenn wir schon da sind, wir kaufen die Zeit aus.
Halleluja. Wir sind eingeladen in seine Gegenwart. Amen. Lass uns Platz nehmen. Wir haben Audienz bei Gott. Zugang zum Thron der Gnade. Da, wo Cherubims ihr Angesicht verdecken und zittern und sich fürchten und rufen, heilig, 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 dass du Zutritt. Und wir haben es eigentlich gar nicht verdient, aber wir haben Zutritt. Mein Thema heute ist, wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Wie bleibe ich dort am Thron? Wie bleibe ich in seiner Gegenwart? Bevor ich das auf dieses Thema eingehe, möchte ich euch ganz, ganz herzlich einladen. Und zwar für morgen. Morgen haben wir vollen Tag wieder. Morgens um 10 Uhr haben wir ein wunderbares Thema. Werde wählerisch. Weißt du, du hast die Auswahl. Du darfst dich entscheiden. Und Gott will, dass du dich entscheidest. Und zwar für das Richtige, für das Beste, für das Allerbeste. Für seine Kinder ist das Allerbeste gerade gut genug. Amen. Also herzlich eingeladen, morgen 10 Uhr. Abends um 19 Uhr haben wir einen besonderen Salbungs- und Segnungsgottesdienst. Und das Thema ist, bringe deine Not zu Gott. Wenn du eine Not hast, und ich weiß nicht, vielleicht bist du glücklich, vielleicht fehlt dir dann gar nichts, aber wenn du eine Not hast, bring deine Not zu Gott. Schreib es auf und wir wollen es Gott vortragen. Und Gott hat mir eine Vision gegeben für diesen Gottesdienst, wie das ablaufen soll und was da passieren soll und. Also bring deine Not zu Gott. Komm mit einer großen Not, mit einem großen Bedürfnis, mit großen Anliegen, mit großen Bitten, mit großen Fragezeichen und bring sie Gott. Dieser große Gott will deiner großen Not begegnen. Und dann geht's weiter. Am Mittwoch haben wir wieder ein gutes Thema. Genieße voll dein Leben. Die Christen, die denken, also nein, das darfst du nicht und dies, jenes darfst du nicht und das und so weiter. Du musst da Abstriche machen. Nein, du darfst alles. Du darfst dich freuen am Herrn. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Genieße dein Leben. Dann am 5. Juli haben wir Taufe, das ist Sonntagabend, 19 Uhr. Auch da, wer noch nicht getauft ist und gerne biblisch getauft werden möchte, darf diesen Bund mit Gott schließen. Du darfst mit Gott heiraten. Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und dann bist du verheiratet mit Gott für den Rest deiner Ewigkeit. Ein Bund eines guten Gewissens. Dann läufst du Gott nicht mehr weg. Und dann kann Gott auch nicht mehr dich vergessen und übersehen. Er ist verantwortlich für dich. Er übernimmt die Verantwortung. Von diesem Tag der Taufe ist ein ganz wichtiger Tag. Bekehrung ist zwar auch wichtig, aber das ist nur innerlich. Das sieht niemand, das weiß niemand. Aber vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und ganz schlimm, vor den Dämonen, Fürsten und Mächten dieser Welt, bekundest du öffentlich vor aller Welt, ich gehöre Jesus. Und dann muss der Teufel Respekt haben und das respektieren. Der ist jetzt verheiratet mit Gott. Der ist jetzt mit Gott vermählt. Der ist jetzt mit Gott verschmolzen. Er und Gott sind jetzt eins. Ich darf dir nicht mehr antasten. Das ist ganz was Wichtiges. Deshalb die Taufe ist etwas ganz Heilsnotwendiges. Also wenn du das noch nicht erlebt hast, tu es. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Das ist schon einmal ein Schritt, die Taufe. Die Taufe ist schon ein Akt des Gehorsams und wie viele das Wort Gottes annahmen, ließen sich taufen. Zuerst einmal, was ist die Gegenwart? Die meisten Leute haben keine Ahnung von der Gegenwart Gottes. Die denken, wenn ein schöner Gottesdienst ist, wenn es laut oder hart oder ernst gepredigt wird und die Leute Gänsehaut kriegen oder die Haare wie Nägel abstehen, das war die Gegenwart Gottes. Nein. Oder wenn man Schrecken bekommt und dass alle auf dem Boden liegen, auf ihr Angesicht und nicht mehr hochzuschauen, tauen, das wäre die Gegenwart Gottes. Andere denken, wenn eine fromme Show abgezogen wird und Goldstaub regnet und Parfüm versprüht wird aus irgendwelcher unsichtbaren Welt und so weiter, das war die Gegenwart Gottes. Wir haben alles schon gehabt und ich weiß, sowas gibt es, das ist auch reell, aber das ist nicht die Gegenwart Gottes. Das ist nur so, ja, eine Auswirkung vielleicht der Gegenwart Gottes, aber nicht mehr und weniger. Auch die Gänsehaut, auch dass du auf dem Angesicht liegst und weinst vielleicht, kann auch ein Ausdruck der Gegenwart Gottes sein, aber das ist nicht die Gegenwart Gottes. und auch die Kirche oder dass du im Gottesdienst bist und so weiter. Das ist auch nicht die Gegenwart Gottes. Du bist in der Versammlung, du hörst Wort Gottes. Der Herr ist gegenwärtig, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Das ist alles wahr. Aber die Gegenwart Gottes ist viel, viel mehr. Gottes Gegenwart ist das Allerheiligste. Wenn du ins Heiligtum kommst, der Vorhang ist zerrissen, du stehst in der Gegenwart Gottes, in das Allerheiligste. Du stehst vor dem Thron des Universums, wo der Herr aller Herren, König aller Könige residiert und du hast Audienz bei ihm. Du kannst zu ihm kommen und kannst sagen, aber lieber Vater, weißt du, was das heißt auf Deutsch? Daddy, Papa, Vati oder wie du es auch immer nennen möchtest. Du hast zu dem Schöpfer des Universums persönlichen Zugang. Du darfst vor Gott stehen, vor deinem Schöpfer, vor der höchsten Majestät des Universums und Gott schaut dich an und zwar in Liebe und Gnade und Güte. Und weißt du, was dann passiert, wenn Gott dich anschaut? Du schmilzt wie das Eis in der Sonne. Oh, Herr. Herr, hier ist gut sein. Das ist die Gegenwart Gottes. Herr, hier ist gut sein. Und du brauchst solche Stunden, wo du einfach nach Hause gehst und sagst, das war wirklich so. Gott, ich bin Gott begegnet. Und Gott hat mich berührt. Das ist die Gegenwart Gottes. Die Menschen sind auf der Suche nach Gott, wir alle. Wir suchen Gott. Wir haben eine tiefe Sehnsucht, wie der Hirsch schreit nach dem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir, sagt der Psalmist. Wir sind alle Suchende. Wir suchen nach der Wahrheit, nach der Wirklichkeit, nach dem Leben. Wir suchen alle nach dem Jenseits, nach Übersinnlichem, Übernatürlichem. Das, was man nicht in Worte beschreiben kann. Wir suchen etwas, was hier in keinem Supermarkt gibt. Wir sind alle auf der Suche nach Liebe, nach Frieden. Das ist also, das alles sind Auslöse der Gegenwart Gottes, aber nicht die Gegenwart Gottes. Und Auswirkungen, wir suchen nach Gerechtigkeit, wo jemand sagt, dir sind deine Sünden vergeben. All diese Dinge, Liebe, Friede, Freude, Sündenvergebung passiert in der Gegenwart Gottes. Heilung, ich werde nachher über die Heilung etwas sagen. Wir alle suchen nach Erlösung, wo die Fesseln abfallen. Und immer wenn Gott gegenwärtig ist, ob im Feuerofen oder wo auch immer, die Fesseln fallen ab. Im Gefängnis, die Gegenwart Gottes sprengt deine Fesseln, deine Enge, deine Begrenzung. Das ist die Wirkung der Gegenwart Gottes, aber nicht die Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart ist, wenn er persönlich, höchstpersönlich bei dir ist und dich in den Arm nimmt und sagt, mein liebes Kind, mein Sohn, meine Tochter. Das ist die Gegenwart Gottes. Wir sind auf der Suche nach Vollkommenheit, nach Harmonie, nach Perfektion. Und wenn du in der Gegenwart Gottes hineinkommst, bist du vollkommen, bist du heilig. Da wird aus von einer Sekunde auf die andere, da wird aus einem Sünder ein Heiliger. Aus einem Kranken ein Gesunder. Aus einem Gebundenen ein Freier. Ein freier Mensch. Wir sind Suchende. Wir sind süchtig. Wir sind süchtig nach etwas Großem, Unfassbaren, Unerklärbaren. Und wir dürfen diese Suche nicht verharmlosen. Weltraumfahrt ist nichts anderes. Wir möchten unsere Grenzen sprengen. Wir möchten raus aus unserer Enge. Das ist nichts anderes. Die Weltraumfahrt, die ganze Technik, die sich heute entwickelt. Wir wollen raus, raus, raus ins Universum, in die Weite. Aber wenn du an Gott glaubst, und dann bist du viel weiter als die Sterne, als die Galaxien. Dann hast du deine richtige Horizonterweiterung. Dann siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Wenn ich noch an den alten Hiob denke, der alte Hiob, obwohl es noch keine Satelliten und Sputniks und keine Space Shuttles gab, dieser alte Hiob wusste mehr von der Welt und Schöpfung, als heute die ganzen Wissenschaftler wissen. Weißt du, was der Hiob sagt? Gott, du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Das weiß der alte Hiob. Vor 5000 Jahren hat er es gewusst. Du hast die Erde im Nichts aufgehängt. Wenn du mit Gott lebst, siehst du die Erde wie ein ganz kleines Staubkörnchen. Du siehst die Welt, die Schöpfung, den Kosmos mit ganz anderen Augen. Und dann betest du nicht diese Dinge irgendwie an, sondern du weißt, das hat mein Daddy gemacht. Mein Vati. Mein Gott und mein Herr. Drogenkonsum ist nichts anderes als die Sehnsucht nach Bewusstseinserweiterung, nach Harmonie. Und das alles kannst du bei dem Heiland finden, in der Gegenwart Gottes. Fernsehsucht. Was ist Fernsehsucht? Nichts anderes als die Sucht nach Information. Aber wer mit Gott wandelt, der lebt ins 5., 6., 10. Jahrtausend. Der lebt in der Ewigkeit. Und er weiß schon Dinge, die im Voraus geschieht. Ich muss vorstellen, unser Johannes auf der Insel Patmos, der sieht Dinge, die 2000 Jahre später aktuell werden. Umweltverschmutzung, bald sterben und Chip, also wo die Leute alle nummeriert werden, all das passiert heute, das hat alles vor 2000 Jahren gesehen. Wenn du mit Gott lebst, bist du bestens informiert. Wenn du in seiner Gegenwart lebst, siehst du die Dinge, die in Jahrtausende kommen werden. Und begreifst es? Wir sind alle auf der Suche nach Kommunikation, nach Unterhaltung, nach Information. Wir sind auf der Suche nach Spiritualität. Da habe ich ein Gedicht beim Nietzsche gefunden. Als er jung war, mit 11 Jahren, schrieb er ein Gedicht in seiner Abiturarbeit von dem unbekannten Gott, kommt er aus Pfarrershaus, weißt du, war religiös vorbelastet. Er hat das nicht im Pfarrhaus gefunden, das, was er suchte. Er war auf der Suche und hört mal, was der junge Nietzsche, Friedrich Nietzsche schreibt. Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, hebe ich vereinsamt meine Hände, er wusste, wenn man richtig betet, nicht so evangelisch, die Hände emporzuheben, das wusste der gute Mann mit 11 Jahren, hebe ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe, dem ich im tiefsten Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, dass alle Zeit mich deine Stimme widerriefe. Darauf erglüht tief eingeschrieben das Wort dem unbekannten Gott. Sein bin ich, ob ich in der Frevler Rotte auch bis zur Stunde hingeblieben, sein bin ich, und ich fühl's die Schlingen, die mich im Kampf niederziehen, und mag ich fliehen, mich doch zu deinem Dienste zwingen. Das ist etwas, was einen zieht. Gott hat das Monogramm in unser Herz hineingeschrieben, und dann sagt er weiter, ich will dich kennen, Unbekannter. Ich will dich kennen, Unbekannter. Für uns ist Gott, wenn wir in diese Welt kommen, ob wir evangelisch, katholisch oder freikirchlich sind, immer ein Unbekannter. Wir müssen ihn persönlich begegnen, und zwar durch die Offenbarung. Ich will dich kennen, du Unbekannter, du tief in meine Seele greifender. Mein Leben wie ein Stumm durchschweifender, du Unfassbarer, du Verwandler. Ich will dich kennen und selbst dir dienen. Ich will dich kennen. Du siehst, der junge Nietzsche. In der Philosophie fand er nicht. In der Religion fand er nicht. Er musste weitersuchen. Und wir sind auch heute noch auf der Suche. Und das ist jeder auf der Suche. Gebildet oder ungebildet. Moses, 40 Jahre in Ägypten, alle Weisheit ausgebildet, merkte plötzlich, ich bin ein anderer Mensch. Mit mir stimmt was nicht. Ich bin ein Hebräer. Und dann geht er 40 Jahre zum Priester Jethro in Midian bei seinem Schwiegervater und lernt dort. Und Fleisch und Blut haben ihm das nicht offenbart, was er bekommen hat, sondern Gott hat einen Busch angezündet. Und aus dieser Neugierde, da denkt er, was ist denn das? Was ist das? Gott lockt uns. Gott lockt uns. Und wenn Gott einem begegnet, das übersteigt alle menschliche Fantasie und Vorstellung und Verstehen. Ihn zu begreifen, das ist das Höchste, was es überhaupt gibt, in seine Gegenwart zu kommen. Und das braucht Jahre, Jahrzehnte. Das braucht eine Hingabe, das braucht eine Liebe. Dich suche ich, du unbekannter Gott. Da brauchen wir geübte Sinne, einen reinen Geist. Wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Da muss ich von dieser Welt gelöst werden, da muss mir alles zuerst mal weggenommen werden, da muss ich alles verlieren, da muss ich zuerst mal alles hergeben. Und dann endlich, als ich nichts mehr habe, in der Wüste Midians, zündet dort in so einem kleinen Strauch der Herr so ein Feuer an. Was ist das? Es brennt und es verbrennt nicht. Da muss was Mysteriöses sein. Und gerade solche mysteriöse Dinge ziehen uns irgendwie immer wieder an. Und Gott steckt hinter den mysteriösen Dingen. Gott steckt hinter den unerklärlichen Gegenständen, Erfahrungen. Warum passiert mir das, was passiert? Das fragst du dir vielleicht heute. Gott steckt dahinter. Gott schreibt mit seiner Handschrift seine Story in dein Leben hinein, sein Monogramm. Du brauchst eine andere Form der Wahrnehmung und Gott kriegt dich schon zum Busch. Hat sich von selbst entzündet. Dann findest du zuerst einmal ein paar logische, atheistische, philosophische, theologische Erklärungen. Hat sich von selbst entzündet. Aber dann irgendwie zieht es und lockt es. Also ich will doch etwas näher rangehen und mal untersuchen, was da passiert. Und in dem Moment, wo du anfängst zu untersuchen, wo kommt hier meine Krankheit? Wo kommt hier mein Problem? Warum ist das, was es ist? Und dann fängst du die Spur Gottes in deinem Leben zu sehen. Zuerst mal ganz klein, aber dann wird es immer größer und so weiter. Und dann reifst du in der Wahrnehmung. der Gegenwart Gottes. Das muss Gott hier gewesen sein, der hier so seine Spuren zurückgelassen hat. Du Unbegreiflicher, tief in meine Seele greifender. Wir brauchen einen geschärften Geist, einen geschärften Sinn, um auf Gott draufzukommen. Es braucht seine Zeit. Und deshalb, meistens werden Leute, wenn sie vor den Toren der Ewigkeit stehen, werden sie hellwach. War das alles von meinem Leben? Ist das wirklich alles gewesen? Und dann fangen sie an, Gott zu suchen. Gott offenbart sich uns erst, wenn wir dazu reif sind. Weißt du, im jugendlichen Leichtsinn, ach Vater, was verstehst du schon vom Leben? Mutter, was verstehst du schon? Und dann gehen wir in die weite Welt, verbrennen unsere Finger, bezahlen unser Lehrgeld und Gott schweigt immer wieder. Weißt du, der schweigende Gott, Gott lässt uns laufen. Gott sagt, probier mal ohne mich, du wirst sehen, wie weit du kommst. Wenn wir Gott als Gott anerkennen, und das kommt meistens erst, nachdem alles zerbricht, nachdem alles flöten gegangen ist, nachdem uns alles geraubt ist, nachdem wir alles verloren haben, nachdem wir bei den Schweinen sitzen und das Grunzen der Schweine hören, aber nicht nur das, sondern auch unseren Magen und uns nicht erlaubt wird, von diesem Fraß unseren Magen zu füllen, erst nachdem uns alles verwehrt wird, erst dann, wenn alles blockiert ist in unserem Leben, wenn nichts mehr läuft. Mein Vater hat Brot die Fülle. Mein Vater, ich will mich aufmachen. Und da fangen wir an, Gott zu suchen. Mein Vater, das hat eine Geschichte. Gottes Suche hat eine Geschichte in jedem menschlichen Leben. Also, wenn junge Leute zuerst mal nichts von Gott wissen wollen, ist kein Verbrechen. Du wolltest auch nichts von Gott wissen. Und die jungen Leute gehen oft ihren Weg. Deshalb, bet für die jungen Leute, dass sie rechtzeitig, bevor sie ihr Leben verplempern, ruinieren, ihren Körper schänden und ihr Körper zerbrechen und verletzen, bevor das alles passiert, dass sie doch zu Gott finden. Gesegnet ist ein Elternhaus, was die Kinder von früh an den Herrn bringt und führt. Wie werden wir für Gott reif? In Römer Kapitel 1, da heißt es, sie haben Gott erkannt und Gott nicht geehrt. Also du musst nur die Augen aufmachen. Die schöne Schöpfung, diese wunderbare Welt, und Gott hat alles so wunderbar gemacht. Wenn du da anfängst nachzudenken, wie ist das alles entstanden? Ich wurde Christ nicht, weil ich mir schlecht ging. Ich habe Gott nicht gesucht, weil es mir schlecht ging. Ich habe mich gefragt, ist das wirklich alles? Ist das alles, was du erreichst? Mich haben die Dinge des Lebens nicht glücklich gemacht. Ist das wirklich alles? Als ich diese Frage stelle, ist das wirklich alles? Und irgendjemand muss dahinter stehen, hinter dieser Schöpfung. Von selbst, also ich kann mir nicht vorstellen, mit meinem Ratio, mit meinem Verstand, mit meiner Logik, dass es alles von selbst entstanden ist. Da muss ein Urheber da sein. Wer ist das? Und so fing ich an, nach Gott zu fragen. Wie werden wir reif für Gott? Indem wir anfangen, Gutes zu tun, Erfahrungen machen, unsere Erfahrungen machen, unser Lehrgeld bezahlen, Krisen, die Krisen über unser Leben kommen und jede Krise ist so ein Höhepunkt, es geht aufwärts oder abwärts. Gerade durch die Krisen kommen wir Gott näher. In der Not lernen wir beten. Und das Gebet ist so ein Mittel, das uns zu Gott bringt, in die Gegenwart Gottes. Und manchmal Leute, die viel Not haben, weißt du, was das bedeutet? Gott zieht sie mit Seilen der Liebe. Gott zieht sie und schleppt sie. Je größer die Not ist, desto größer ist die Liebe Gottes da. Und denk nicht, das ist Strafe und Züchtigung und Fluch von was weiß ich, von meinen Ahnen und Vorfahren. Vergiss die ganze Fluchgeschichten. Es ist, Gott liebt uns und er will uns zu sich ziehen. Komm näher zu mir, komm in meine Gegenwart, komm vor meinem Thron, komm vor mein Angesicht, sag's mir alles, ich will dir helfen. Wir reifen, indem wir das tun, was er uns dann sagt. Wir reifen durch innere und äußere Kämpfe und Anfechtungen. Wir reifen durch Leiden und da kommen wir Gott näher. Auch hier ist Gott bei mir gewesen. In dieser schweren Stunde bei der Operation, bei dem Unfall, bei dem Verlust, da war Gott. Ich habe seine Hand gespürt, habe ihn nicht gesehen, aber ich habe gespürt, ich bin durchgetragen worden. Und jedes Mal, wenn du durchgetragen worden bist, war Gott dabei. Wir reifen durch Schwierigkeiten, durch Schwachheiten. Indem wir sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann kommt irgendwo ein Lichtlein her. Irgendwo ein gutes Wort. Irgendwo wirst du ermutigt. Irgendwo wirst du gestärkt. In Hebräer Kapitel 12, Vers 11, da heißt es, alle Züchtigung, so Streicheleinheiten, Das darf man heute ja gar nicht mehr machen, aber Gott macht es trotzdem. Er fragt nicht die Regierung. Er fragt auch nicht die Gesetzgeber. Er gibt uns die Streicheleinheiten. Und alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart im Augenblick keine Freude zu bereiten, sondern Traurigkeit zu sein. Aber nachher gibt sie uns eine überaus gute, reife Frucht der Gerechtigkeit. Mein Vater hat gesagt, Johannes, du musst Akkordeon lernen, Musik machen. Wir sind eine musikalische Familie, wir wollen musizieren zu Hause. Er hat gesagt, Vati, wenn ich lesen und schreiben kann und rechnen kann, reicht mir. Später, wo ich Christ wurde und wo ich dann Gottesdienste hatte und keine Musik da war und mein Akkordeon dann nahm und spielte, habe ich meinem Vater gesagt, Vati, du hättest Prügel nehmen müssen und sagen, Johannes, übe, 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 übe. Aber ich habe gesagt, wozu brauche ich Musik? Weißt du, später wirst du manche Dinge gebrauchen und froh sein, dass dein Vater oder dass der Lehrer oder dass der Pastor oder wer auch immer Druck ausgeübt hat. Aber im Augenblick immer üben, 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 üben. Nein, 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 das ist mir zuwider. Wir reifen durch Übung. Und wir kommen in die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes ist, das zu werden, wie er ist. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein durch Übung. Es ist noch kein Heiliger vom Himmel gefallen, sagt man im Volksmund. Auch die Heiligen haben, also ich möchte kein Heiliger sein, was in der Kirchengeschichte war. Wie viel Kasteiungen, wie viel Stress, wie viel Verzicht, wie viel Opfer haben doch diese Heiligen auf sich genommen. Immer wieder. Tertullian ließ sich sogar kastrieren, weil er seine Sexualität nicht im Griff bekam. Dachte, das wird vielleicht helfen. Du siehst also, Heiliger zu werden. Und wir merken manchmal, wenn wir solche Leidenschaften haben, wie kriege ich die Dinge unter Kontrolle, damit ich Gott gefalle? Wie reifen wir? Soll ich dir sagen, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen? Nicht indem wir ganz hoch rauskommen, sondern indem wir gedemütigt werden durch Demütigungen. Ist das total anders, was du vielleicht in diesem Botschaftsevangelium hörst, Land auf, Land ab? Wir reifen durch Verletzungen, durch Enttäuschungen, durch Verluste, durch Bewältigung unserer Aufgaben. Wir reifen durch Versagen. Weißt du, wo ich einmal am meisten gelernt habe? In meinen Fehlern, in meinen Dummheiten. Und manchmal muss man zweimal, dreimal die Dummheit machen, um klug zu werden. Weißt du, du sagst, das passiert mir nicht noch einmal. Und hast dich noch nicht umgeschaut, ist schon passiert. Warum? Der Herr sagt, alles, was ich euch sage, ist wachet. Euer Widersacher geht umher und sucht euch zu verschlingen. Wir reifen, wenn wir in das Allerheiligste kommen, Gemeinschaft mit Gott haben. O Herr, du siehst wieder, ich wollte, aber ich habe es nicht geschafft. Wenn wir in seiner Gegenwart wandeln und leben und uns aufhalten und sagen, Herr, ich liebe dich. Und du siehst den Petrus. Wo ist er stark geworden? Wo ist er Petrus geworden? Er hat seinen Heiland dreimal verleugnet, der gute Mann. Und dann fragt Jesus so als Seelsorge, als Nacharbeit, und der Herr Jesus macht bei uns die Nacharbeit nachher, die Seelsorgearbeit. Vergiss die ganzen Seelsorger heutzutage, Land auf. Weißt du, die sind manchmal selbst noch unerfahren und selbst noch gar nicht durch, da wo du vielleicht durchgehst gerade im Augenblick. Der Herr Jesus sagt, Petrus, komm mal her, setz dich mal hin, ich muss mich mit dir unterhalten. Hast du mich lieb? Ja, Herr. Du siehst, wie leicht das so klingt. Ja, Herr. Petrus, hast du mich lieb? Ja. Weil er dreimal den Herrn verleugnet hat. Der Herr ist, der deine Geschichte aufarbeitet. Der Herr ist, der dich heiligt. Der Herr ist, der dich reinigt. Der Herr ist, der dich korrigiert. Der Herr ist, der dich wieder auf die Spur bringt. Hast du mich lieb, Petrus? Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Du siehst also, wie Seelsorge passiert. Meistens so zwei- oder dreimal redet Gott ganz besonders mit uns, bis er uns dorthin ging. Ja, Herr, du weißt alle Dinge. Ich muss dir gar nicht sagen. Gegenwart Gottes. Wenn du in seine Gegenwart hineinkommst, im Zentrum seiner Kraft, seiner Herrlichkeit, da bist du im Zentrum der göttlichen Energie. Da sprichst du, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dann lebst du nicht mehr aus dir selber, sondern von ihm, von seinem Geist. Und dann stehst du so mittendrin. Wenn Gott in dir ist, stehst du mittendrin im Wohlstand. Da steht von einem, als der Jakob seine Söhne segnet, dann sagt er zu einem, und du wirst deine Füße in Öl tauchen. Also du wirst mittendrin im Wohlstand dich befinden. Wenn Gott dich segnet, befindest du dich mittendrin im Wohlstand. Da, die Krankheit zum Beispiel hat keinen Platz in der Gegenwart Gottes. Und Geschwister, wir sollten nicht so sehr um Heilung beten in unserem Leben. Die Heilung ist schön und wunderbar und lieb und gut und nötig. Aber wir sollten viel mehr um die Gegenwart Gottes in unserem Leben bitten. Wenn Gott da ist, hält die Krankheit nicht aus. Wenn Gott da ist, vertrocknet der Krebs, verhungert er sogar. Da verhungern die Tumore. Da halten sich die ganzen Viren und Bazillen nicht auf. Dann hast du eine Immunkraft in dir, eine Widerstandskraft. Dann passiert dir gar nichts. Dann kannst du mittendrin in der Hölle sein und die Hölle kann dich nicht antasten. Der Tod kann dich nicht antasten. Die Gefahren können dich nicht antasten, weil Gott in dir ist. Wir müssen nur Gott in uns haben. Das ist das große Problem. Die Gegenwart Gottes ist nicht irgendwo außerhalb zu suchen. Die Gegenwart Gottes ist in uns zu suchen. Gott will in deinem und meinem Herzen seinen Thron aufrichten. Er wohnt nicht in Tempeln aus Stein und Marmor und Glas. Gott wohnt in Herzen aus Fleisch und Blut. Fleisch und Blut haben sie nicht offenbart, aber mein Geist. Krebs kann die Gegenwart Gottes nicht aushalten, funktioniert gar nicht, selbst wenn er funktionieren möchte. Tod kann nicht bleiben, da er sagt, hier halte ich nicht aus, da ist Leben und Fülle und Überfluss und Herrlichkeit. Die Gegenwart Gottes bringt Licht. In der Gegenwart Gottes hat der Tod keine Bleibe, kein Zuhause. Krankheit wird geblendet in der Gegenwart Gottes. Das ist das große Geheimnis. Wird geblendet, wird überstrahlt. Wird ausgeblendet. Das siehst du gar nicht mehr, die Krankheit. Weißt du, wenn die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, dann merkst du gar nicht, dass du krank bist. Du stehst und es wird ausgeblendet. Die Gegenwart Gottes blendet das Negative in deinem Leben aus. Mangel wird ausgeblendet. Schwachheit wird ausgeblendet. Weil die Herrlichkeit Gottes ist so groß, es wird alles überstrahlt von seiner Größe und von seiner Macht. Die Gegenwart Gottes gibt auch dem Feind keine Angriffsfläche mehr. Da traut sich der Teufel nicht mehr. Deshalb schleicht er sich umher. Der kann sich nur um dein Haus dich schleichen, aber der kann nicht in dein Haus einbrechen. Deshalb die beste Waffe und die beste Ausrüstung, der beste Schutz ist die Gegenwart Gottes in dir. Kennst du die Geschichte von den Bremer Stadtmusikanten? Genau das ist es. Dann kommen die Diebe nicht. Dann kommen die Diebe nicht. Und die Räuber. Krankheit wird gelähmt in der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist der Ort, wo du dich geborgen fühlst, Frieden hast, Harmonie hast, Heil und Kraft und Fülle und Wohlstand. Das ist der Ort. Und das ist in dir. Wenn du im Allerheiligsten stehst, in der Gegenwart Gottes, stehst auf dem heiligen Boden, dann kannst du nicht einmal mehr schwach sein. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes stehst, beziehungsweise Gott steht in dir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, wenn das Reich Gottes inwendig in dir ist, dann kannst du nicht mehr niedergeschlagen sein. Du bist immer hoch. Du lebst in einer anderen Region, kannst nicht mehr gefangen sein, blind und im Dunkeln und sagen, ich weiß nicht. Ihr habt das Licht in euch, steht in der Bibel einmal. Du hast die Kraft in dir. Psalm 132, David betet hier, Vers 3 und folgende Verse. Ich werde mein Haus nicht mehr betreten. Ich lege mich nicht mehr ins Bett. Ich würde sie auch nicht mehr waschen wahrscheinlich auch. Und ich gestatte meinen Augen keinen Schlaf und gönne mir keine Ruhe mehr, bis ich einen Platz gefunden habe, wo der Herr, der Starke Israels, wohnen kann. Also er sagt, ich werde nicht in mein Haus gehen, ich werde nicht mehr irgendwie mich abgeben mit Dingen, mich ins Bett legen, bis ich dem Herrn eine Stätte in meinem Leben gefunden habe, wo der Herr sich aufhält. Und weißt du, wo Gott sich aufhalten möchte? Auf dem Thron deines Herzens. In der Schaltzentrale deines Lebens. Und diesen Platz sollst du dem Herrn reservieren. Gott will sich den Menschen offenbaren, bis ich einen Platz ihm gefunden habe. Den Ehrenplatz, die Schirmherrschaft ihm übertragen habe. Soweit. Ich werde nicht vorher ruhen, bis ich dem Herrn das Steuer übergeben habe. Die Gegenwart Gottes wird immer vorausgesetzt für alles andere in der Bibel, was du brauchst, um überhaupt zu leben. Für uns ist das Lebenselement die Gegenwart Gottes, so wie für Fisch das Wasser. Nimm einen Fisch raus aus dem Wasser, da zappelt er noch. der Mensch ohne Gott zappelt noch ein bisschen. Aber erst wenn du in deinem Element, und das ist Gott, wenn du in deinem Element bist, dann lebst du das richtig. Die Offenbarung Gottes, und das ist, was wir Gegenwart Gottes nennen. Weißt du, wenn Gott irgendwo sich offenbart, die Menschen pilgern alle sofort hin, diese Offenbarungsstätten. Hier hat sich Gott offenbart. Vielleicht offenbart er sich mir auch dort. Deshalb die Menschen pilgern an bestimmte heilige Orte und sagen, vielleicht. Aber du musst Gott nicht weit wegsuchen. Du musst nur die Augen zumachen und Gott in dir suchen. Gott will sich in dir offenbaren. In dir wohnen, in diesem Busch. In diesem Herzen. Moses hat die Gottesgegenwart erlebt. 2. Mose 33, Vers 18. Und er konnte es nicht lassen. Er sagte, oder der Herr sagte, ich will dir dort noch einmal begegnen. Ich habe einen Termin mit dir, ich habe eine Abmachung und ich will vorbeiziehen bei dir und du kannst das jetzt nicht alles so verkraften, aber ich will vorbeigehen, dass du siehst und merkst, hier bin ich gewesen. Gott will an unserem Leben vorbeiziehen. Und wir wissen erst im Nachhinein, da war Gott. Ich weiß nie im Voraus, ist er da oder ist nicht, aber erst im Nachhinein. Du merkst es im Nachhinein. Hier hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Hier sehe ich seine Handschrift. Hier sehe ich seine Offenbarung. Im Nachhinein. Gott ist auch in deinem Leben schon so oft vorbeigezogen. Ganz besonders bei Kindern. Kleine Kinder erleben Gott, weil sie unschuldig sind. Und Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, solches ist das Reich Gottes. Die meisten vergessen das bloß. Und man sagt, so ein Kind hat so einen Schutzengel gehabt. Nein, der Herr war bei diesem Kind, aber auch später. In wie viel Not hat der gnädige Gott seine Flügel, also Gott muss Flügel haben, seine Flügel gebreitet. In wie viel Not hat der Herr dich behütet? Überleg einmal, du würdest gar nicht mehr heute am Leben sein. Du erlebst so im Nachhinein, hier war Gott, seine Anwesenheit. Da habe ich Antwort bekommen plötzlich ist mir ein Licht aufgegangen. Die Gegenwart Gottes ist seine Anwesenheit. Es ist die Substanz des Kosmos. Das ist für mich die Gegenwart Gottes, die Substanz der Ewigkeit. Und das ist das Element, in das ich, das du lebst und leben darfst und kannst. Ohne die Gegenwart Gottes hast du keine Ruhe. Und treibst und jagst und machst und so weiter. Aber die Gegenwart Gottes, da fasst du die Dinge ganz anders, wenn die da ist in deinem Leben, wenn du weißt, Gott ist mit mir. Und wie oft habe ich schon gesagt, also Herr, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, aber ich weiß nur eines, du bist bei mir. Und zwar alle Tage bis an der Weltende. Ich muss jetzt nicht deuten und fragen und Priester holen oder Seelsorger holen. Ist Gott mit mir, ist nicht mit mir? Ich habe die Verheißung von der Heiligen Schrift. Jesus hat selbst gesagt, bevor er in den Himmel fuhr, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Am Sonntag sowieso, aber dann am Donnerstag, wenn es kracht, ist er auch da. Und mittendrin in der Woche ist auch da. Ich bin bei euch alle Tage. Geschwister, das ist das Gewaltige. Und du musst nicht mehr rätseln, ist Gott mit mir oder nicht? Er hat es gesagt, dass er ist. Und er wird es bleiben. Alle Tage bis an der Weltende. Ohne der Gegenwart Gottes würde ich nicht mehr weitermachen. Ohne der Gegenwart Gottes blicke ich nicht mehr durch. Verliere immer wieder die Fassung. Hab für so vieles kein Verständnis. Wenn Gott nicht da wäre, würde ich diese Dinge des Lebens nicht mehr fassen. Ich würde die Welt nicht mehr verstehen. Ich würde einen Strick nehmen und mich aufhängen, weil das Leben sonst nicht lebenswert wäre. Aber weil Gott bei mir ist, ist das Leben lebenswert für mich. Und jeder Tag ist ein Tag der Güte und des Neuanfangs. Gott ist mit mir. Seine Güte ist alle Morgen neu. Jeden Tag. Gut, der letzte Tag war furchtbar vielleicht, schrecklich, grausam, katastrophal, aber jetzt morgen kommt ein neuer Tag und diesen Tag werde ich mit Gott meistern. Seine Güte ist alle Morgen neu. Alle Morgen neu. Also schlaf ganz schnell, steh wieder auf und dann weißt du, morgen ist ein neuer Gütetag. Ein neues Gütesiegel steht über dein Leben. Weißt du, wenn die Gegenwart Gottes nicht da wäre, hättest du keine Lösung für deine Probleme, du würdest keinen Ausweg sehen. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Das ist diese Frage, der wir heute nachgehen möchten. Gegenwart Gottes ist immer dort und ich sage dir ein paar Wahrheiten, kannst glauben oder nicht. Gott ist gegenwärtig, wo keine Sünde ist. Weißt du, was Sünde ist? Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde. Nicht mehr und nicht weniger. Ist nicht Ehebruch, ist nicht Mord, ist nicht Diebstahl, ist nicht irgendwie Lüge. Rebellion gegen Gott. Das ist Sünde. Alles andere sind Auswirkungen der Sünde, weil du das und das tust und so weiter und gegen Gott rebellierst. Aber eigentlich Rebellion gegen Gott, das ist, was Gott verscheucht. Nein, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wir haben da 2000 Jahre Christenheit. Guck mal, was die Kirche gebracht hat. Fang an, auf die Kirche zu schimpfen, auf die Pfaffen zu schimpfen, auf die Prediger, auf die Priester, auf die Christen zu schimpfen und es geht mit dir bergab. Und genau das hat der Teufel fertiggebracht. Durch die Sozialisten, durch die Atheisten, durch die Humanisten und so weiter. Immer auf die Pfarrer und die Kirche und die Religion und die Bibel und die Bibel so auseinandergenommen. Das ist nichts anderes wie Rebellion gegen Gott. Du solltest, wenn du in der Gegenwart Gottes hineinkommen möchtest, musst nur einen Satz sagen. Ja, Herr. Ja, Herr, ich verstehe das alles nicht. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht begreifen und es ist mir zu hoch. Aber ja, Herr, dein Wille geschehe. Das ist der Schlüssel, wie Gott in dein Leben hineinkommt. Ja, Herr. Alle seine Verheißungen sind für dich. Ja. Ja. Sündenvergebung, ja. Heilung, ja. Befreiung, ja. Sieg, ja. Segen, ja. Das Einzige, was du machen musst, ist Amen, 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 ja, Amen, ja, Amen. Mehr musst du nicht sagen zu den Verheißungen Gottes. Ja, Amen. Du verstehst es nicht, aber du musst nur ja, Amen sagen. So sei es. Das ist Amen. Herr, du hast es gesagt und mir geschehe, wie du gesagt hast. Damit fängt das Evangelium an. Damit fängt Jesus in dir an. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gottes Gegenwart kommt, wenn wir die Salbung haben, wo der Heilige Geist da ist, da kommt Gegenwart, die Gegenwart Gottes. Dann entdeckst du plötzlich einen Zweck in deinem Leben. Du erkennst plötzlich, das ist es, was Gott wollte. Dann bist du im Kairos, dann bist du in Timing, dann bist du im Rema, dann hast du das richtige Wort im richtigen Augenblick, dann lebst du richtig und dann wunderst dich, woher weiß ich das alles? Du weißt es von oben. Es wird euch von oben gegeben werden. Du lebst im Anschluss von Gott. Gegenwart Gottes ist immer da, wenn du Kind Gottes bist. Sohn Gottes, Tochter Gottes, Eigentum Gottes. Wenn du dich mit Gott vermählst und jeder Getaufte, ob stark oder schwach, groß oder klein, spielt keine Rolle. Jeder Getaufte, der einen Bund mit Gott geschlossen hat, mit dem ist Gott. Ob er in Deutschland ist oder in Amerika ist oder in Afrika ist oder Asien ist, Gott ist überall. Gott ist mit dir. Wenn du mit Gott einen Bund geschlossen hast, dann passt er auf, wo steckt er jetzt? Weißt du, dann hast du, wenn du getauft bist, dann hast du so einen Chip, was der Antichrist bald demnächst den Leuten einpflanzen wird. Und dann weiß man vom Satelliten aus, wo du dich befindest, wo du dich gerade aufhältst. Kannst dich noch in eine Höhle verstecken, der Satellit findet dich, der Herr findet dich, weil du den Chip hast. Und bald kommt es und es sind jetzt Millionen schon ausgegeben worden und produziert worden, so Chips entweder in der Hand hier oder an der Stirn und dann kannst du nicht mehr weglaufen. Aber wir sind als Kinder Gottes Jahrtausende voraus. Gott hat uns schon markiert. Wir tragen das Siegel des Heiligen Geistes. Und der Herr kennt die Seinen, noch ehe sie rufen. Das ist die Gegenwart Gottes. Du bist dir bewusst, noch ehe sie rufen. Und dann Psalm 139, ich kann laufen, wo ich will, kann fliehen, wo ich will, ich kann mich verstecken, wo ich will. Du findest mich überall. Und überall weißt du, piep, 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 da ist die doch. Da ist die doch. Da ist er doch. Du kannst doch seinen Augen nicht mehr entwischen, weil du von Gott markiert und gezeichnet und ja. Du bist von Gott eingebrannt. Und dieses Zeichen kannst du nicht mehr loswerden. Das hast du für die Ewigkeit. Gott will dich für die Ewigkeit markieren. Deshalb die Taufe. Ich taufe die Leute und der Herr Jesus, der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Also wir können nur das, was Johannes tun konnte. Wir können nur mit Wasser taufen. Wir können euch nur nass machen. Aber der Heilige Geist macht euch brennend. Der Heilige Geist macht euch strahlend. Der Heilige Geist ist es, der Herr Jesus, der nachher nach uns wirkt. Nach uns Menschen. Wir müssen im Fleisch anfangen und die Sache Gottes geht im Geist weiter. Und ich fange immer im Fleisch an. Im Natürlichen, Praktischen. Ich sage A Und der Herr sagt B, C, D, E, F, G, H. Er macht es dann weiter. Aber ich muss das Signal für Gottes Handeln geben, für seine Gegenwart. Ich muss nur seinen Namen ausrufen. Jesus! Und weißt du, was ist passiert? Wenn ich Jesus nenne, geht der Himmel auf plötzlich. Plötzlich gehen die Vorhänge im Himmel auf, die Lichter gehen an und da hat einer gerufen, Jesus. Und Gott fängt sich an für dich zu interessieren, wenn du Jesus rufst. In meinem Namen. Also die Gegenwart Gottes kommt immer im Namen Jesu. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da brauchen die 3.000 und 50.000 und 100.000. Zwei oder drei. In meinem Namen, wenn die zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, ob Jesus da ist oder nicht, dann sagst du, in wessen Namen bist du hierher gekommen? Wie hast du hierher gefunden? Im Namen Jesus. Und wenn drei Stück zusammen, wenn du drei Stück findest in der U-Bahn oder wo auch immer, im Namen Jesu, und der hat Jesus, du hast Jesus, ich habe Jesus, oh, der Herr ist mitten unter uns. Der vierte Mann. Und der vierte Mann ist so wichtig. Jesus ist so wichtig in deinem Leben. Die drei Jünglinge im Feuerofen, der vierte Mann war ausschlaggebend, der das Feuer gelöscht hat, der dem Feuer die Kraft genommen hat. Die Gegenwart Gottes ist so stark, die verstopft den Löwen den Rachen, löscht des Feuers Kraft aus. Das ist die Gegenwart Gottes. Aber du musst den Namen haben. Und der Name ist Jesus. Nicht irgendjemand, nicht Moses und nicht Johannes und nicht Pastor sowieso und Bruder sowieso und Schwester sowieso. Jesus ist sein Name. Die Engel haben gesagt, und du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Von dieser ganzen Rebellion, den ganzen Aufstand, den ganzen frommen Zirkus. Er wird sein Volk selig machen. Und in meinem Namen, lies mal Markus 16. In meinem Namen, du musst nur den Namen buchstabieren, J-E-S-U-S. Den Namen, in meinem Namen werden sie auf Kranke die Hände legen, da brauchst du keine Medizin, du musst nur den Namen Jesus kennen. In meinem Namen auf Kranke die Hände legen, und sie werden gesund. Und in meinem Namen in anderen Sprachen reden, da sind so viele Leute, die strengen sich zu Tode an. Und da gammelst und stammelst und seufzt und stöhnt. Du sollst in Jesu Namen deinen Mund aufmachen und in neuen Sprachen reden. So einfach. Und in meinem Namen Dämonen vertreiben. Weißt du, du musst vom Teufel nicht Angst haben, der Teufel muss vor dir Angst haben. Der Teufel muss vor dir sich verkriechen. Der Teufel muss sich vor dir verstecken, weil der in dir ist, größer als der in der Welt ist. Krankheit muss sich vor dir verstecken. Lüge muss sich vor dir verstecken. Probleme müssen sich vor dir verstecken. Der in dir ist, die Schwachheit muss sich vor dir verstecken. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns. Und ich vermag alles. Halleluja. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. Die Gegenwart Gottes macht dich unschlagbar. Dann trittst du deinem bösen Chef und Kollegen und Nachbarn und Freund oder Freund nicht, das Feind. Trittst gegenüber im Namen Jesu. Der Herr ist ein, in der Bibel heißt es, der Herr ist unser Schutzwehr. Der Herr ist unser Schild. Beim Herrn prallt alles ab. Die Gegenwart Gottes ist sowas wie die Ozonschicht um diese Erde. Alles, was auf diese Erde runtergefeuert wird, und da wird eine ganze Menge runtergefeuert aus dem Weltall. Das verglüht alles. Kommt gar nicht bei dir an. Da siehst du nur noch solche Lichtzeichen, solche Schweife am Himmel. Vielleicht erschreckst du dich manchmal, denkst, jetzt geht die Welt unter. Aber die Welt geht lang, die besteht noch lang. Und das ist so ein Schauspiel danach hier. Weißt du, das Ganze, wenn der Herr dein Schild ist, deine Ozonschicht ist, wenn du in der Gegenwart Gottes lebst, dann kann an dir nichts ran. Nichts ran. Der in uns ist, vertreibt es. Stoßt alles ab. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, ist die ganze Fülle da. Ob man sieht es oder nicht sieht, es ist da. Der Gesegnete bleibt gesegnet, selbst wenn er in der Bergregion irgendwo lebt wie Abraham, wo kein Wasser ist, wo nur Wüste ist. Selbst in der Wüste bist du gesegnet. Und selbst in der Wüste wirst du auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Die Gegenwart Gottes macht das. Du hast ja sein Wort. Und die Gegenwart Gottes kommt durch sein Wort, durch die Verkündigung hier heute Abend. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Gottes Wort. Ein Vers aus der Bibel hilft mehr wie eine ganze Apotheke. Ein Bibelwort. Und du sollst ein Rhema-Wort dir vom Herrn schenken lassen. Du sollst so lange beten, bis du so ein Rhema-Wort vom Herrn hast. Nicht in deinem Kopf und nicht in deinem Bauch und nicht irgendwo entstanden und nicht von irgendjemand. Es muss von Gott direkt inspiriert sein. So spricht der Herr. Dieses Rhema-Wort. Ich denke nur an eine Frau. Und das Rhema-Wort kann sehr verschieden kommen. Frau Stadler, in Stuttgart, eine Frau. Und die war krank und kränklicher und am kränklichsten. Und dann hat so Kinderstundentante gesagt, Kind, du wirst gesund werden. 25 Jahre sind vergangen, aber das Wort hat sie nie losgelassen. Und vielleicht hast du auch irgendwo von irgendjemand, vielleicht von der Kindertante, vielleicht von Oma oder von Opa und sonst irgendwo, so ein Rhema-Wort bekommen. Kind, du wirst gesund werden. Kind, aus dir wird noch was. So wie du vom Teufel, Kind, aus dir wird nichts, so kannst du von irgendjemand, nimm diese Worte gar nicht an, Kind, du wirst nichts. Diese Flüche, diese Festlegung. Aber nimm göttliche Festlegung. Kind, aus dir wird was. Kind, du wirst gesund werden. Und dann war diese Frau Stader todkrank, liegt fast im Sterben. Und dann kriegt sie so einen Zettel im Briefkasten, Pastor Matthäus betet für Kranke. Und dann schreibt sie, ich kann nicht mehr in den Gottesdienst kommen, könnten Sie zu mir kommen und mit mir beten? Natürlich habe ich das gemacht. War froh, dass jemand Gebet wünscht. Und dann komme ich hin, mache die Tür auf, da sitzt eine Frau, eine halbe Leiche. Trainingsanzug, blass, ungekämmt, runtergekommen. Sage ich, sind Sie die Frau Stader? Ja. Sind Sie Pastor Matthäus? Ja. Ich komme aufgrund der Karte, was Sie mir geschrieben haben. Ich möchte mit Ihnen beten. Im Flur habe ich mich mit der Frau hingekniet, habe gesagt, so im Namen Jesus sei gesund. Und bin gegangen. Der Mann rief mir an. Nach Hause war Kriminaloberinspektor. Und sagt, Herr Matthäus, waren Sie bei meiner Frau? Ja, war ich heute. Haben Sie mit ihr gebetet? Ja, habe ich gebetet. Was haben Sie ihr gesagt? Ich habe gesagt, dass sie gesund wird. Wissen Sie, was meine Frau gemacht hat? Als ich nach Hause kam, haben sie die letzten Tabletten von ihrer Apotheke in den Abguss geschüttet. Wenn sie stirbt, ich bringe sie ins Gefängnis. Eine Woche später habe ich gesagt, ich muss gucken, was der Frau Stadler geht. Vielleicht lebt sie nicht mehr. Ich komme hin, mache deine Frau eine Tür auf, fein, Lippen schön angemalt, frisiert. Ich sage, ich möchte zu Frau Stadler. Ich dachte, das wäre die Tochter. Und die Frau Stadler hat ihren Herrn Stadler überlebt. Der ist schon tot, aber die Frau Stadler lebt immer noch. Weißt du, weil sie die Gnade angenommen hat. Und sie hat mir erzählt, nachher später, ich habe sie auch nachher getauft, später erzählt, die Kinderstundentante hat gesagt, Kind, du wirst gesund werden. Und das sind Jahre, Jahrzehnte vergangen. Und sie hat sich immer festgehalten. Gott gibt dir ein Wort, an das du dich wie an einem Stock, wie an einer Krücke dich festhältst und du solltest dich festhalten, bis das eintrifft, bis Gott sein Wort einlöst. Du wirst gesund werden. Die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes muss irgendwie gebracht werden. Viele Leute haben nur die Verheißungen Gottes, aber nicht die Gegenwart Gottes. Da muss irgendein Prediger, ein Prophet, ein Priester, ein Diener Gottes kommen und sagen, so spricht der Herr, sei gesund. Oder ein Gebet sprechen. Da muss man gar nicht große Gebete sprechen. Manche Leute denken, da muss man so Power-Gebete sprechen. Nein, man muss nur die Gegenwart Gottes bringen. Einen anderen Geist, eine andere Einstellung, einen anderen Gedanken, eine andere Herrschaft. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Einfach muss man es nur bringen. Und deshalb, du brauchst Diener Gottes in deiner Umgebung. Wenn du ein Wort vom Herrn hast, das nützt dir nicht viel. Du brauchst auch den Dienst Gottes. Du hast die Verheißung, du hast das Rezept, aber das Rezept muss jetzt eingelöst werden. Okay? Wie kommt die Gegenwart Gottes zu mir? Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Gottes Gegenwart kommt durch den Heiligen Geist, durch die Salbung, habe ich vorhin gesagt. Die Liebe, durch den Geduld, durch den Frieden, durch die Vergebung. Das alles kommt zu uns, wenn Gott das in unser Leben so hineinbringt, installiert. Da muss jemand zu dir kommen, der die Salbung hat. Gott ist dir begegnet wie Saul von Tarsus unterwegs. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann, der weiß noch gar nichts. Was muss ich tun, Herr? Geh in die Stadt. Und dann kommt Bruder Ananias, legt die Hände auf und ihm gehen die Augen auf. Und plötzlich fällt der Groschen und plötzlich wird er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und weißt du, was er das Nächste macht? Wo ist die nächste Wasserpfütze? Und wurde getauft. Und aus Saulus wurde Paulus. Weil jemand mit der Salbung Gottes, mit dem Heiligen Geist kam. Jemand, der auch auf Gott hörte und Gott verstand. Du brauchst einen Partner, der Gott versteht und auf Gott hört. und mit Gott wandelt und den gleichen Geist hat. Und das dann, die zwei verbinden sich und die sind unschlagbar. Gleiches und Gleiches zieht sich an. Gott ist gegenwärtig, wo man sich über sein Wort unterhält. Wo man sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Wo die Liebe herrscht, da ist Gott gegenwärtig. Je mehr Liebe da ist, desto mehr Gegenwart Gottes ist da. Denn die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Durchs Beten kommen wir in die Gegenwart Gottes. Und zwar durchs ehrliche Beten. Saul von Tarsus, als er in Damaskus war, von dem heißt es, und der Jude ist ein professioneller Beter, ist Weltmeister im Beten, er kann hunderte von Gebete auswendig und leiert runter, so mit seinem Leierkasten an jeder Straßenkreuzung steht und betet er. Das ist also der Jude. Paulus war ein Jude durch und durch. Er konnte beten. Aber weißt du, der Heilige Geist sagt dem Ananias, hab keine Angst, der beißt nicht. Der betet. Der betet. Und Ananias wusste sofort, wenn der betet, dann leiert er nicht, dann plappert er nicht wie die Heiden. Der betet, sein Herz ist mit Gott in Ordnung. Der Mensch, der betet, an dem kann Gott arbeiten. Der betet. Nicht nur der schreit und was weiß ich, sich rühmt, ich danke Gott, dass ich so nicht bin wie die Sünder da und was weiß ich da, die Sünderin dort. Er betet. Siehe, er betet. Dann sagt Ananias, da gehe ich. Dann diene ich. Wenn der betet, dann kann ich ihm helfen, wenn der betet. Die Gegenwart Gottes ist da, wo man betet. Wo man zum Beten zusammenkommt. Deshalb am Sonntagabend, bring deine Not zu Gott. Wir wollen mit Gott reden, mit Gott sprechen. Der Heilige Geist bleibt bei dir. Ist auch ein Geist des Gebetes, der Gegenwart Gottes. Bringt dich in die Gegenwart Gottes. Er nimmt dein Stammeln, dein Seufzen und trägt es zu Gott. Du weißt es gar nicht, wie du beten solltest, was du zusammenreimen solltest. Aber der Heilige Geist macht was ganz Wunderbares aus deinem Gebet. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Deshalb ist es so wichtig. Ich möchte euch Mut machen, nach der Wassertaufe, die Geistestaufe ist das nächste große Ereignis in deinem Leben. Werde voll Heiligen Geistes. Und weißt, da kommt Gott, Heiliger Geist in dein Leben. Gott der Schöpfer ist draußen in der Schöpfung. Gott Jesus, der Sohn, ist der Erlöser. Und Gott Heiliger Geist ist der Geist, der dein Leben beseelt, dein Leben lebendig macht, deinen sterblichen Leib auferweckt. Und du bist in der Gegenwart Gottes, wenn du im Heiligen Geist bist. Für mich persönlich ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe Fehler gemacht vielleicht, gesündigt. Vielleicht bin ich auch gefallen. Vielleicht habe ich Dummheiten gemacht. Vielleicht war ich dem Heiligen Geist nicht ungehorsam. Weißt du, wie ich das teste? Ob ich bei mir noch was funktioniert? Ob ich noch Verbindung mit dem Himmel habe? Weißt du was? Ich fange an zu beten und dann fange ich an in Sprachen zu beten. Und wenn ich in Sprachen beten kann, weiß ich, die Verbindung ist noch da. Weil dieses Signal, der Geist Gottes, wenn der mir auszusprechen gibt, und zwar nicht nur so lallen und so weiter, nein, ich spüre, das ist das Reden des Heiligen Geistes, wie der Geist gibt, auszusprechen. Wenn ich das spüre, diese Salbung spüre, ich kann auch in Zungen beten. Und du kannst in Zungen überall beten. Du kannst in Sprachen überall beten. Und wenn gerade kritische Situationen, schwierige Situationen sind, das ist sowas Wichtiges. Weißt du, die Gegenwart Gottes, du redest in anderen Sprachen, wie der Geist gibt, auszusprechen. Da predigst du in Chaldäisch, da predigst du in was weiß ich, Indianersprache und welche Sprache ist, alles, wo seine Probleme sind. Die meisten Probleme kommen woanders. Es könnte durchaus sein, dass du sogar Lateinisch sprichst und Lateinisch sagst dem Teufel weiche. Und du redest in Sprachen. Und die Dämonen hören vielleicht nicht Deutsch, die verstehen nicht Deutsch. Die wissen nicht, was sie in Deutsch machen sollen. Aber wenn du in Sprachen betest, der Heilige Geist sagt den Geistern und den Mächten und Fürsten und Gewalten in Chaldäisch, in Aramäisch oder ich weiß, was weiß ich, welche alte Sprache, in Germanisch. Und sagt, weichet, zieht euch zurück, ihr habt hier nichts zu suchen. Und deshalb ist das Beten in Sprachen, vor allem wenn du im Kampf stehst, so wichtig. Die Gegenwart Gottes ist durch den Heiligen Geist da. Paulus hat, weißt du, die Apostel sind nicht nach Kleinasien gegangen. Die haben die Hosen voll gehabt, entschuldigt mir, aber die haben sich nicht getraut. Die haben gewusst, Pergamon ist da, Satans Thron, dieser Altar, was bei uns hier steht. Das ist in Pergamon, da gehen wir nicht hin. Dort regiert der Teufel. Aber das Geheimnis, dass Paulus gerade in Kleinasien so viel Erfolg hatte, überall hat er Gemeinden gegründet und auch in Pergamon. Er sagt, ich bete mehr in Sprachen wie sie alle. Wir alle Apostel zusammen. Ich bete mehr in Sprachen. Das ist das Geheimnis, dass er vor dem Teufel keine Angst hatte. Und vor dem Thron Satans sagte, was willst du? Und er ist dann in Sprachen auf Pergamon zugegangen und babylonisch und chaldäisch gebetet, weil das alles ein Geist ist. Ein alter Geist von Babylon, Assyrien, Syrien und so weiter. Und dann Pergamon. Und dann Berlin. Und dann, was weiß ich wohin. Und hat gegen diese Geister angebetet. Nicht angebetet, sondern gegen diese Geister gebetet. In Sprachen. Du sollst gegen deine Krankheit in Sprachen beten. Und zwar in Lateinisch sagen. Da die ganzen, guck mal, die ganzen Mediziner, verstehst nicht, was ist das? Der ganze Beipackzettel. Und du sollst in Sprachen denen sagen, was sie zu tun haben. Die sollen alle in die Toilette runter. Die ganzen Dämonen. Und dann abspülen. Nicht vergessen. Die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist in dir, macht dich widerstandsfähig. Die Angriffe des Feindes sind wirkungslos, wenn du voll vom Heiligen Geist bist. Da traut sich niemand dran. Da prallt alles ab an dir. Die Lüge des Feindes. Jede falsche Behauptung. Weißt du, das prallt an dir ab. Die können reden, die können schreiben, die können dichten, die können singen, die können alles über dich machen. Es geht alles ab. Christus in mir. Diese große Kraft. Die Gegenwart Gottes ist unser bester Schutz und beste Sicherheit. Deshalb, wenn du Probleme hast, flieh immer in der Gegenwart Gottes. Ist Gott noch da? Spüre ich noch den Herrn? Weiß ich noch, dass der Herr da ist? In der Gegenwart Gottes bleibst du frei. Bleibst du unantastbar. Bleibst am Leben. Bleibst ruhig. Dann siehst du, um dich herum ist ein Berg voll feuriger Rosse und du sitzt mittendrin in seiner Festung. David sagt, ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. In der Gegenwart Gottes, im Haus Gottes. Ich will immer wieder wissen, Gott in mir. Und weißt du, du kannst Gott überall mitnehmen, denn Gott ist näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir. Christus in uns. Die Luft kannst du nicht überall mitnehmen. Du musst immer frische Luft haben. Aber er ist sogar in dir, näher als die Luft, die du atmest. In deinem Unterbewusstsein. Da kommt kein Mensch bei. Da will der Herr sein Thron, sein Zentrum aufrichten. Und dann von dort aus dein Leben steuern. David sagt, also wenn ich dich habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Du erlebst die Gegenwart Gottes, wenn. Und jetzt, und du bleibst in dieser Gegenwart Gottes, wenn Gott für dich die Hauptsache ist. Amen. Nummer eins. Und wir sollten die Prioritäten in unserem Leben wieder ganz neu ordnen. Du bleibst in der Gegenwart Gottes, wenn du im Herrn verwurzelt bist. Und du sollst bleiben an mir, sagt der Herr. Bleibet in mir, so wie der Weinstock und die Rebe zusammengehören. Du weißt, zu wem du gehörst, wessen Eigentum du bist, wem du dich damals bei der Taufe dich verschrieben hast. Du bleibst in der Gegenwart Gottes, wenn der Herr immer die Mitte ist, deine Gedanken immer um den Herrn kreisen. Wenn ich aufwache, so denke ich an dich. Wenn ich schlafen gehe, so rede ich von dir und träume ich von dir. Immer um die Gegenwart Gottes. Wer darf in der Gegenwart Gottes bleiben? Psalm 24. Streif nur ganz kurz. Psalm 24, Vers 4. Der reine Hände hat, der nichts gestohlen hat, der nichts mitgenommen hat, der reine Hände hat, an dessen Hände kein Unrecht klebt, der sich an nichts versündigt hat. Und wenn er sich versündigt hat, die Hände mit dem reinen Wasser Gottes gewaschen hat, in dessen Herzen keine Falschheit ist, dessen Motive sauber sind, der bleibt in der Gegenwart Gottes. Du kannst Fehler machen, aber deine Motive müssen wahr sein und echt und gut. Also selbst wenn du dann Fehler machst, Gott vergibt es dir. Über dessen Lippen kein Meineid gekommen ist. Du weißt das Richtige und sagst das Falsche. Das ist Meineid. Und schwörst trotzdem. Wer wird in der Gegenwart Gottes gehen oder den Berg Gottes besteigen und so weiter? Der also, dessen Gewissen frei ist von Schuld. Ist dein Gewissen frei von Schuld? Weißt du, wir werden so oft schuldig. Wenn du siehst, wenn du weißt das Gute und tust es nicht, begehst du Sünde. Nicht, wenn du das Böse tust. Weißt du, das Böse ist nicht die Sünde. Die Frommen, die Gläubigen haben noch ganz schlimmere Sünden. Sie wissen das Gute und sie tun nicht das Gute. Du weißt, du solltest da jemand an die Hand nehmen und führen und begleiten, weil er nicht laufen kann, und du tust es nicht. Du weißt, ich sollte jemand ermutigen, für jemanden jetzt beten und auf jemanden jetzt unter die Arme geistlich greifen, und du tust es nicht, das ist Sünde. Du weißt, ich sollte bestimmte Sachen tun, die Gott mir als Auftrag gibt, und ich tue das nicht. Oder nicht tun, aber wer da weiß, Gutes zu tun, dein Brot zu brechen, guck mal, dein Magen knurrt, mein Magen knurrt, wir haben da so ein Brot, wir brechen das Brot, du kriegst die Hälfte, ich krieg die Hälfte. Teilen, nicht vergessen. Oder du siehst jemanden, da friert jemand und zittert und so weiter, und du hilfst nicht. Wer da weiß, Gutes zu tun. Die Gegenwart Gottes kommt über das Gute tun. Und das kannst du nicht programmieren, das kannst du nicht planen. Plötzlich kommt dir etwas in die Quere. Und genau das ist beim Heiland. Es begab sich. Deutsches, Martin Luther Deutsch. Es begab sich plötzlich. Und bei dir begibt sich auch so vieles. Da klopft jemand an der Tür. Weißt du, jeden Tag kommen 5 Leute vielleicht vorbei. Wenn du da ein Kreuz an deiner Tür hast oder Jesus liebt dich, verstehst du, dann laufen die Leute dir nach. Wie die Bienen kommen dir dazu geflogen, wenn sie Honig riechen. Aber du musst rausfinden, was ist richtig, was will Gott. Du bist nicht Mutter Maria und Mutter Teresa. Du musst rausfinden, was ist der Wille Gottes. Und Gott sagt dir, was gut ist und was richtig ist. Dem sollst du helfen und alle 100 sollst nicht helfen. Klingt hart, was ich sage, aber so ist es. Und wir helfen auf den falschen Leuten, wir helfen dem Teufel und den Dämonen und den Verrückten. Und wir helfen nicht dem, wo Gott sagt, dem sollst du helfen. Und du hast Gott nicht gefragt, dem sollst du helfen. Und du wunderst dich, warum bin ich so fertig, so schlapp, so erschöpft, so erledigt, weil du immer 100 Leuten geholfen hast und nicht dem, dem du helfen solltest. Den 99 hast du geholfen, aber nicht dem einen, dem du helfen solltest. Weißt du, der Teufel weiß, wie er uns die Kraft abzapfen kann und unser Geld aus der Tasche uns ziehen kann. Und ich helfe lieber einem, dem Gott gesagt hat, dass ich helfen soll, als 1000, denen er nicht gesagt hat, dass ich helfen sollte. Und ich tue Sünde, begehe Sünde, wenn ich Leuten helfe, die Gott sogar strafen möchte, züchtigen möchte, was sagen möchte, was beibringen möchte. Und wenn ich solchen Leuten helfe, stell dir mal vor, Jona war auf der Flucht vor Gott. Und ich würde jetzt den Jona beruhigen, Jona, bleib hier, ich springe lieber für dich ins Wasser. Werf mich raus. Das wäre doch Blödsinn. Der Jona muss raus. Und nicht alle müssen aus dem Schiff bleiben, springen, nur dass damit der Jona im Schiff bleibt, geht das Schiff noch runter. Du kannst das Schiff verschonen, wenn du den Jona rausschmeißt. Gib dich nicht mit Leuten ab, die nicht in Gott sind. Gib dich nur mit Leuten ab, die mit Gott wandeln. Meine Frau hat total Schaden gehabt, ein nagelneues Auto, 3 Wochen alt, fährt gegen einen Baum, nur weil sie jemand mitnimmt, einen Penner. Aber das ist nicht das Schlimmste der Penner. Das Schlimmste ist, der Mensch ist auf der Flucht vor Gott. Und was passiert? Meine Frau fährt gegen einen Baum, genau die Stelle ist der Totalschaden, der Mann wird verletzt und der spielt jetzt krank. Jetzt müssen da keine Krankenversicherung, gar nichts, jetzt müssen wir alles bezahlen, den Arzt und so weiter. Und der Mann war auf der Flucht vor Gott, so wie Jona. Wir haben so eine Lektion gelernt, sodass ich das freiweg sagen kann, Hände weg von Leuten, die nicht mit Gott sind. Sonst hast du Ärger und sagst, mein Gott, warum habe ich so viele Probleme? Hör auf Gott, das ist die Gegenwart Gottes. Weißt du, Gott muss in deinem Leben dich steuern. Wenn du sagst, Jesus, übernimm mein Leben, übernimm mein Steuer, übernimm du die Herrschaft in mir, dann muss auch der Herr sein. Und auch das Sagen haben. Und fragen, Herr, was würdest du machen? Nur in der Gegenwart Gottes hast du die richtige Sicht, die richtige Einstellung, das richtige Verhalten. Tust das Richtige, das Gute, das Wahre. Es ist wichtig, dass wir das lernen. Ohne der Gegenwart Gottes bist du schnell pleite, schnell blamiert. Ohne der Gegenwart Gottes bist du schnell am Ende, schnell ausgebrannt, schnell hast dich verausgabt. kannst du überhaupt nicht sagen, da rennst du ins Leere ohne der Gegenwart Gottes, wenn Gott nicht in dir ist. Deshalb ist es so wichtig, frag den Herrn, bevor du losfährst, nicht wenn du nachher unterwegs bist und dich den Karren verfahren hast. Ich will dich heute süchtig machen. Ich bin so ein Dealer. Entschuldigung. Ich will dich süchtig machen auf den Herrn. Ich will dich süchtig machen auf den Herrn. In der Bibel, Prophet Amos sagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Süchtig nach Gott. Ich möchte dich in einer totalen Abhängigkeit von Gott bringen. Alles andere bringt dir nicht sowieso, ist alles nur Leerlauf. Nur die Gegenwart Gottes macht dich lebendig, lebensfähig, verständlich, alles begreiflich. Nur die Gegenwart Gottes, da kommt Leben hinein. Seit Pfingsten brauchen die Leute gar nicht so groß die Engel. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis. Seit Pfingsten bist du so erfüllt von Gott, kannst so von Gott erfüllt sein, dass du vom Herrn Dinge empfängst und dann sagst, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Und dann machst du das Richtige. Und zwar gegen die Tradition von Jahrhunderten. Gegen alle möglichen Beschneidungsvorschriften und alle gesetzlichen Vorschriften. Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Du lebst total anders. Brauchst kein Moses und keine Schiefertafel. Führst ein ganz anderes Leben, in ganz anderer Kraft, in ganz anderem Sinn. Und du brauchst die Erfüllung des Heiligen Geistes. Weißt du, das war das, was die Jünger immer wieder hatten. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Der Heilige Geist. Immer wenn die Jünger gedient hatten, etwas getan haben, mal ausgepeitscht worden sind, nur als Beispiel, die haben Schläge bekommen, die kamen nach Hause zu den Ihrigen und sie haben gebetet und sie wurden erneut erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du brauchst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Gegenwart Gottes in dir, wenn du gearbeitet hast, Krankenbesuch gemacht hast, Hausbesuch gemacht hast, geputzt hast bei jemand, irgendwo gedient hast. Weißt du, du hast Kraft gegeben, du hast Kraft verloren und jetzt brauchst du wieder neue Füllung. Und deshalb, du brauchst nach jedem Predigt, nach jedem Gesang, nach jedem Gebet, brauchst du eine neue Salbung, eine neue Füllung. Herr, du hast sie verausgabt. Deshalb, wir brauchen die Gegenwart Gottes, und zwar immer, wenn wir gearbeitet haben. Und sie kamen zu den Ihrigen, sie haben gebetet, die Stätte hat sich bewegt, der Heilige Geist fiel runter. Und die wurden alle voll des Heiligen Geistes. Und am nächsten Tag stehen sie wieder auf dem Marktplatz. Leute, kommt hier ein bisschen näher ran, ich habe euch was zu sagen. Jesus lebt. Und dann kommen die, haben wir euch nicht verboten, im Namen Jesu zu predigen? Da setzt du dich über alle Verbote hinweg, über alle Vorschriften hinweg. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, du setzt dich hinter alle moralischen, ja, das darf man ja nicht, man darf ja nicht die Hände hochheben. Man darf das nicht, und dann sagst du, mich stört nicht. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und wir können es nicht lassen. Das ist, was passiert. Sie wurden ständig, permanent erfüllt. Und Gott hat uns so angelegt, dass wir jeden Tag neu erfüllt werden vom Heiligen Geist, von der Gottheit. Und dann lebst du in der Gegenwart Gottes. Weißt du, und das ist die Tragödie der meisten Christen, die machen Hausbesuch, Krankenbesuch, Seelsorge. Nach jeder Seelsorge brauchst du eine neue Füllung, denn die haben dir die Löcher aus dem Bauch gezogen. Und Würmer und was weiß ich was. Die haben Fragen gestellt und du hast es gegeben und du kannst nicht immer geben, es muss dir auch gegeben werden, bevor du gibst. Und damit du wiedergeben kannst. Und wenn du das nicht, wenn du diese Nachfüllung nicht nachholst, sie wurden wieder erneut erfüllt mit dem Heiligen Geist, irgendwann bist du ausgebrannt. Und meistens sind Krankenschwestern, Seelsorger, Diakone und so weiter, die sind alle ausgebrannt, weil die geben und die holen nichts. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? So wichtig, dass du dir immer wieder vergewisserst, immer nach jedem Einsatz, nach jeder Kurstunde, nach jeder Sterbebegleitung, was glaubst du, wie viel Kraft bei so einer Sterbebegleitung benötigt wird? Immer da Tag und Nacht Wache stehen, Händchen halten und immer wieder dem Tod konfrontiert hinüberstehen und so weiter. Das raubt dir deine Kraft. Und dann kommen noch Mächte, die aus dieser sterbenden Person rauskommen und dann suchen, wo sie bleiben und versuchen dann bei dir irgendwo so ein Nest noch zu finden, wenn du gerade schwach bist. Und meistens, wenn Leute schwach sind nach einer Sterbebegleitung und sehr verbunden sind und sehr herzlich waren und sehr lieb gehabt haben, dann sucht der Geist bei dir. Bleibe. Und dann stelle ich fest in der Seelsorge immer wieder, die Probleme, die die Frau oder der Mann hatte, das hat doch die Person hinterher wieder. Nach ein paar Wochen bricht das diese gleiche Krankheit, was die andere hatte, diese Sterbende, dieser Dämon ist eingezogen, dieser Krankheitsdämon und Krankheitsgeist. Deshalb, du brauchst eine neue Erfüllung, dass diese Geister nicht reinkommen. Denn die passen auf, wenn du leer bist, wenn du erschöpft bist, wenn du am Ende bist, wenn du ausgebrannt bist, dann gucken sie, das Haus ist doch leer, könnte ich ja wieder einziehen, da könnte ich ja einziehen. Und dann kriegst du die Arthrose, die hatten oder der hatte. Dann kriegst du diesen Zorn und all diese ganzen dämonischen Sachen, wenn dein Haus nicht voll ist. Deshalb nach der Sterbebegleitung, sobald der unter der Erde oder die unter der Erde ist, Heiland, füll mich. Ich brauche eine neue Salbung. Und dann können diese Mächte da, die sehen, dass das Haus ist voll. Da ist keine Bleibe für uns. Wir müssen woanders gehen. Du verbrauchst die Kraft, du musst nachdenken. Nach jeder Befreiung, wenn du dich um Menschen kümmerst, die Geister fahren aus. Und wenn du nicht aufpasst und du nicht voll bist vom Heiligen Geist, kommen sie zu dir und bedienen dich. Wenn deine Hände leer sind, dein Herz leer ist und so weiter, kommen gleich zu dir und sagen, ich kann dir auch helfen. Nach jeder Heilung, ob jetzt medizinisch ist oder durch Gebet oder wie auch immer, Gott heilt mit links und mit rechts. Mit rechts Gebet, mit links Doktor. Gott heilt. Und nach jeder Heilung, nach jedem Krankenhaus, brauchst du so Reha. Weißt du, du musst dich regenerieren. Nach jeder Arbeit brauchst du Stärkung. Weißt du, du bist auf dem Feld, hast geschuftet, geschwitzt. Was kommst nach Hause? Du brauchst Kraftfutter. Eine starke Speise. Und genau das ist das Leben in der Gegenwart Gottes. Du musst immer wieder zurück und sag, Herr, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt habe ich geschuftet, ich muss tanken. Ich brauche Energie. Die Jünger wurden immer wieder erfüllt. Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, kannst nachlesen. Jedes Mal. Und jedes Mal, wenn der Feind sich an dir vergriffen hat oder du dich am Feind begriffen hast, beides, brauchst du eine neue Berührung Gottes. Denn du bist verseucht. Du bist, ja, der Feind hat dich berührt oder du hast den Feind berührt. Ist genauso wie es in der Bibel mit Toten. Wenn du mit Toten umgehst, dann brauchst du dieses Reinigungswasser von der roten Kuh. Muss besprengt werden, ja. Eine Geschichte, ich kann jetzt theologisch nicht groß drauf eingehen, aber da musstest du, wenn du mit Toten in Berührung kamst, musstest du zuerst mal besprengt werden von diesem Reinigungswasser. Nach der Bibel. Besprengt werden mit dem Blut Jesu Christi. Gewaschen im Wasserbad des Wortes. Und Gott will dir täglich begegnen. Jedes Mal, wenn du durchs Feindesland gegangen bist, weißt du, wenn sie etwas Tödliches trinken werden, in meinem Namen wieder, wird es ihnen nicht schaden. Und wie oft wird dir Wasser gereicht, das vergiftet ist? Milch, das vergiftet ist? Worte werden dir gesagt, die vergiftet sind. Und es wird euch nicht schaden. Du brauchst diese tägliche Reinigung. Jedes Mal, wenn du mit blöden Menschen zusammengekommen bist, mit Verrückten zusammengekommen bist, mit Verirrten zusammengekommen bist, mit Irrlehrer zusammengekommen bist, brauchst du wieder im Namen Jesu. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Da hörst du eine Philosophie, da hörst du einen Vortrag von irgendjemandem, da hörst du irgendeine Musik und du denkst, wunderbare Musik. Vergiss das alles. Die ganze Zauberflöte oder hier, wir sind alles Brüder von Beethoven, 9. Symphonie, alles in Hokuspokus, alles Zauberei, alles Einweihungsrituale. Du hörst so irgendwo, du schaltest Fernseher ein und dann nimmst du sogar teil, ohne dass du es willst, an irgendeinem spiritistischen Zirkel oder irgendein Zauber. Du musst entgiftet werden. Weißt du, du schnappst so viel auf und dann musst du wieder zurück in die Gegenwart Gottes. Deshalb habe ich euch am Mittwoch gesagt, ihr müsst euch diese Predigt anhören mit dem Schlafen. Du musst einschlafen, wenn du abends zu Bett gehst, kniest dich hin und sagst, Vater, meinen Geist lege ich jetzt in deine Hände, damit die ganzen Geister nichts an dir anhaben können. Wenn du deinen Geist in seine Hände gelegt hast, dann kann der Teufel dir nichts anhaben. So wichtig. Und die meisten haben dann Horrorträume, Albträume, schreckliche Visionen und was weiß ich, nachts, da plagt der Teufel, quält der Teufel, da rennst du und kommst nicht vom Fleck. Du musst frei werden von diesen Mächten. Und in der Gegenwart Gottes bist du frei, da fallen diese Fesseln ab. Alles, was teuflisch ist, verbrennt und du gehst im Feuerofen und tanzt und jubelst laut vor Freude. Aber du musst den vierten Mann dabei haben, Herrn Jesus Christus. Gott will dir täglich begegnen, deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, vergiss nicht die tägliche Reinigung. Tägliche Reinigung ist so wichtig, wenn du einen Tag vergisst, ist schon, ja, ganzer Monat schon verloren. Das merkst du gar nicht mehr. Weißt du, der Teufel arbeitet auf Vergesslichkeit. So wie der Heilige Geist erinnert, so versucht der Teufel, dass du es vergisst. Nichts behalten kannst. Aber er weiß ganz genau, was für eine Laus er dir ins Fell gesetzt hat. Gott will dich täglich kontrollieren, täglich sich dir offenbaren, täglich dich mit Gutem sättigen. Er will täglich, das ist die Gegenwart Gottes, täglich mit dir reden, dich täglich motivieren, dir täglich Orientierung schenken. Täglich! Unser tägliches Brot gib uns heute, jeden Tag neu. Täglich dir seine Liebe zeigen. Der Herr will täglich dir bestätigen und sagen, ich liebe dich. Und der Herr will von dir täglich hören, Vater, ich liebe dich. Mein Gott, ich liebe dich. Er will das täglich hören. Weißt du, wenn du sagst, es ist Geburtstag, am Hochzeitstag, das reicht, wenn ich das sage, ich liebe dich. Nein, du sollst dem Heiland jeden Tag sagen. Und das mehrmals am Tag sogar. Immer wenn du nicht mehr weiter weißt, Herr, ich liebe dich. Herr, ich liebe dich. Immer wenn du nicht mehr weiter weißt, sag deinem Vater im Himmel, dass du ihn lieb hast. Petrus, hast du mich lieb? Einfach dem Herrn sagen, Herr, ich liebe auch in dieser Situation, ich liebe dich, ich verstehe dich nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Bist ein bisschen komisch, aber ich liebe dich trotzdem. Bist ein bisschen umständlich, aber ich liebe dich trotzdem. Du packst mich so hart an, aber ich liebe dich. Mein Vater war böser Mann und lieber Mann zugleich. Weißt du, böse war er immer, wenn er so mit Streicheleinheiten gab. Und das Schlimmste war dabei, ich habe nicht oft Streicheleinheiten gekriegt, aber wenn ich gekriegt habe, hat es genügt. Und dann, das Schlimme war, was mein Vater gemacht hat, furchtbar, hat er mich so richtig verdroschen, hat er sich hingesetzt, hat die Hände in den Kopf, also vor das Gesicht gehielt, und dann kam er und sagte, Johannes, hast du mich lieb? Ja, wie soll ich den, wo mich quält, wo mich schlägt, den lieb haben? Und ich wusste, was kommt. Und dann fragte mich, Johannes, hast du mich lieb? Hast du mich immer noch lieb? Und einmal hat mein Vater gesagt, Johannes, weißt du, das hat mir schlimmer wehgetan, wie dir, dich zu schlagen. Das hat mir so wehgetan. Aber ich musste es. Weil die Mutter sagt, Papa kommt nach Hause, pass auf, was dann gibt. Und das, ich musste diese Abrechnung bekommen. Weil ich Fenster ausgeschlagen habe. Und wenn er so Kartoffelschlacht gemacht, ich werde es nie vergessen. Und einfach die Kartoffel ist daneben geflogen. Und Glas war bei uns damals teuer in Russland. Und dann fast ein ganzes Jahr lang war nur Pappkarton vom Fenster, verstehst du? Und er musste mich schon streicheln. Und dann musste ich hingehen und mit schwerem Herzen, ich stand da und er hat einfach gewartet, bis ich sagte, Papa, ich hab dich lieb. Und dann hat er mich umarmt und meinem Vater sind Tränen gelaufen. Ich habe nicht so schlimm geheult wie der. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Dass mir nachher später, weil ich nachher Christ geworden bin, älter geworden bin, habe ich gemerkt, guck mal, wie schwer unser lieber Gott hat mit uns. Uns in seine Gegenwart zu halten, uns Liebe zu zeigen. Die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist, was er uns versprochen hat. Aber wir müssen unser Fenster aufmachen. Daniel hat am Tag mehrmals das Fenster Richtung Jerusalem, Richtung Gott aufgemacht. Richtung Gegenwart Gottes aufgemacht. Wir müssen die Fenster zum Himmel aufmachen. Herr, offenes Fenster, offenes Herz. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Ich will ganz schnell dir sagen, wie man offene Fenster bekommt Richtung Himmel. Oder wie im Himmel die Fenster aufgehen. Malachi 3, bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und ich will die Fenster des Himmels auftun. Die Gegenwart Gottes kommt in deine Finanzen. Und wenn deine Kasse stimmt, stimmt alles. Die meisten Ehen gehen wegen Geld auseinander. Die meisten Sorgen und die meisten Probleme hast du nur wegen Geld. Und ich will die Fenster des Himmels auftun. Wenn du den Zehnten gibst, dann steigt der Teufel bei dir aus. Jetzt hört mal der Teufel los, aber dann steigt er auch aus. Kann sich nicht aufhalten. Denn du gibst Geld weg, was er denkt, dass es ihm gehört. Und dann, so wie in einer Fabrik, dann gibt es ein Ausgabefenster. Und dann geht das Ausgabefenster Gottes auf. Was kann ich für sie tun? Was kann ich für sie tun? Und ich will die Fenster des Himmels auftun und den Segen Gottes herabschütten. Und du wirst erstaunt sein, was alles durch diesen Ausgabefenster rauskommt. Was Gott dir alles schenkt und wie Gott es alles schenkt. Wir müssen also Gott zuerst geben und das öffnet Gottes Herz. Gott sagt, guck mal, der hat nichts, gar nichts. Aber er gibt davon noch ein Zehntel mir. Ha! Er beschenkt mich und dient mir. Und Gott will nur deine Reaktion sehen, deine Liebe. Hast du mich lieb? Weißt du, Gott braucht das alles nicht. Aber Gott will sehen und er will angerufen werden, er will gefragt werden. Er will ein Zeichen von dir haben. Und du gibst aus deinem Mangel dein Schärflein Gott. Gott will teilhaben an deinem Leben, an deinem Schicksal, an deinen Umständen. Wir müssen also Gott sagen, was uns fehlt und zeigen, was uns fehlt. Und indem du ein Zehntel Gott gibst, zeigst du, du brauchst Geld. Lieber Gott, rechne aus, was ich habe. 9 Zehntel bleiben mir, mit dem kann ich keine Miete bezahlen. Mit dem kann ich kein Auto mehr leisten. Mit dem kann ich das und das nicht mehr, kann ich in den Urlaub nicht gehen. Und du zeigst, du bekundest Gott deine Not. Du sagst, ja, soll ich das? Ich muss dir eines sagen, ich kenne Gott schon seit 40 Jahren, diene ihm, verkündige ihn. Wie viel Predigten ich gehalten habe, weiß ich selber nicht mehr genau. Aber ich habe sehr viel von Gott gesprochen und studiert und mich mit Gott beschäftigt und mit Gott abgegeben. Weißt du, und ich habe eines festgestellt, Gott kennt keine Not, aber du kennst Not. Und du musst Gott deine Not sagen, dein Mangel, was dir fehlt. Gott war noch nie in einer Sackgasse. Verstehen, was ich sagen will? Gott ist noch nie unterlegen gewesen. Gott hat noch nie Probleme gehabt. Gott ist noch nie krank gewesen. Wie komme ich in die Gegenwart Gottes, mein Thema? Wir müssen Gott täglich sagen, wo uns der Schuh drückt. Wo es Mangel ist und so weiter. Er kennt deine Situation nicht. Er weiß, was für ein Gemächte du bist. Aber deine Situation, was mangelt und was ansteht und so weiter, das weiß er nicht, das musst du ihm sagen. Gott hat noch nie versagt. Und deshalb musst du ihm sagen, Herr, da hänge ich jetzt. Ich kann nicht mehr. Steh mir bei. So was kennt er nicht. Er war noch nie krank, hat noch nie Schmerzen gehabt, noch nie Stress gehabt, noch nie Kinder zur Welt gebracht, noch nie Kinder großgezogen. Das hat er auch noch nie gemacht. Das weiß er nicht. Gott hat noch nie arbeiten müssen, noch nie sterben müssen, noch nie gelitten. In aller Liebe. Aber ich will nur sagen, deshalb, wir müssen Gott unsere Not mitteilen, damit er sich an uns beteiligt. Kundtun. Unser Herz ausschütten. Deshalb mein Thema am Sonntag, bring deine Not zu Gott und sag ihm, was dir fehlt. Sag ihm. Und er wird dir helfen. Gott ist sehr an deiner Not interessiert. Deshalb sagt er, rufe mich an in der Not. Nicht, wenn es dir gut geht, sondern rufe mich an in der Not, wenn es dir dreckig geht. Gott ist an deinen Bedürfnissen, an deinen Mangel interessiert, damit er deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen kann. Und das ist, wie du die Gegenwart Gottes erlebst plötzlich. Plötzlich greift er ein und er sagt, nein, das darf nicht sein. Mein Kind darf nicht hungern. Mein Kind darf nicht krank werden. Mein Kind darf nicht gefangen sein. Mein Kind darf nicht belastet sein. Also, das kann ich mir nicht leisten. Mein Kind. Und du bist sein Kind. Und du erlebst die Gegenwart Gottes. Zu Gott zurückfinden. Die Fenster des Himmels sollen wieder in deinem Leben aufgehen. Die Herrlichkeit Gottes. So wie die Sonne aufgeht, so soll sein Segen über dein Leben wieder aufgehen. Und du sollst aufblühen und grünen wie ein Palmbaum, sagt die Bibel. Die Fenster des Himmels sollen sich öffnen. Kinder Gottes sollen vom Segen übernommen werden. Die sollen schwimmen und vom Segen getragen werden. Eine schöne Stelle im 5. Buch Mose, 5. Mose 28, 2. Alle diese Segnungen werden über euch kommen. Alle diese Segnungen, was dort in diesem Kapitel 28 beschrieben ist, sie werden euch übernehmen, euch überschütten, euch überraschen und sich eurer bemächtigen. Stell mal vor, Gottes Segnungen bemächtigt sich deiner. Das ist die Gegenwart Gottes. Aber das ist natürlich, er sagt, ich lege Segen und Fluch euch beide Wege vor. Du entscheidest, das ist das Thema morgen. Du wählst. Du wählst. Segen und Fluch. Und weißt du, was ich wähle? Ich würde immer Segen wählen. immer Herrlichkeit wähle. Ich werde den Fluch nie wählen. Aber ich muss auch die andere Seite wissen, dass es gibt. Und das kommt, wenn ich nicht auf die Seite Gottes bin. Ich muss also immer konsequent an seiner Seite halten. Zu seiner Seite halten. Immer, ich halte zu Gott. Und es gibt keinen Ersatz für die Gegenwart Gottes in unserem Leben. So wie für den Fisch keinen Ersatz vom Wasser gibt. In der Luft verhungert es. Du bist erst in deinem Element, wenn du in Gott bist. Oh, da schwimmst du. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Auch wenn es alles noch so unwohl ist und noch so unordentlich ist und noch so durcheinander ist. Du erlebst etwas ganz anderes. Mir ist wohl, du wirst getragen. Auf einer Karte Todesanzeige habe ich den Spruch gelesen, das sehr viel drüber nachgedacht. Alles verändert sich an dem oder mit dem, der neben einem ist oder neben einem fehlt. Alles verändert sich mit dem, der neben einem ist oder neben einem fehlt. Wenn Gott an deiner Seite fehlt, fehlt dir alles. Ich habe oft gedacht, wenn die Mutter stirbt, ist schlimm für eine Familie. Aber ich habe festgestellt, doch viel schlimmer ist, wenn der Vater stirbt. Ist die Mutter alleinerziehend, keine Versorgung mehr da, kein Schutz mehr da, ist ausgeliefert. Wenn einer, der einen versorgt, der für einen Schutz gewährt, der für einen da ist, der einen trägt, der einen führt, wenn der nicht mehr da ist, fehlt alles. Alles verändert sich mit in deinem Leben, wenn Gott nicht mehr da ist. Und umgekehrt, alles verändert sich wieder, wenn Gott wieder da ist. Komm, steig rein, Herr, in mein Boot. Und weißt du, da kann es noch so schlimm werden. Der Herr, selbst wenn er schläft in deinem Boot, selbst wenn er nichts macht, ist immer gut, den Heiland dabei zu haben. Und du kannst rudern. Und du darfst rudern. Und es ist deine Sache. Du ruderst, das ist dein Schiff und du bestimmst die Richtung. Aber dann kommt der Sturm und das ist nicht mehr auszuhalten. Und dann kannst du sagen, Meister, siehst du nicht, ich verderbe. Das ist die Gegenwart Gottes. Gut, dass du den Heiland hast im Boot. Und dann steht er auf und sagt, Kinder, wo ist denn euer Glaube? Weißt du, er kann mich schimpfen, so viel er will. Und mich diskriminieren. Weißt du, was macht der Herr Jesus? Johannes, wo ist dein Glaube? Wo ist deine Salbung? Wo ist deine Kraft? Wo ist dein Wissen? Wo ist deine Erkenntnis? Ja, Herr, du weißt es. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt alle Dinge. Und dann steht er ohne Kommentar auf, Wind, schweige, sei still. Und schon steht alles stramm. So wichtig, den Herrn im Boot zu haben, die Gegenwart Gottes. Und plötzlich ändert sich alles. Und plötzlich hast du in deinem Leben Autorität und Vollmacht. Plötzlich staunst du, wie hat er das alles so gemacht? Gott sagt, such mich. Such mich so, wie du deinen Hausschlüssel manchmal suchst. Such mich, wie du deinen Geldbeutel suchst. Jemand hat so eine Chipkarte, Telefonchipkarte verloren hier gelassen. Wenn jemand fehlt, soll sich melden. Du suchst vielleicht, kannst nicht mehr telefonieren. Ist aus irgendjemand aus der Tasche gefallen. So wie du eine Arbeitsstelle suchst, so sollst du Gott suchen. So wie du deine Tabletten suchst oder die Tür suchst in der Dunkelheit und kein Licht, so sollst du den Herrn suchen. Und er sagt, ich will mich von euch finden lassen. Das Gute soll sich in deinem Leben materialisieren, das war das Thema gestern. Und du sollst das Gute suchen, das Gute soll sich in deinem Leben materialisieren, sichtbar, greifbar, fassbar werden. Gott ist mit mir. Jede Gebetserhörung ist ein schlagender Beweis gegen den Atheismus und Unglauben. Da können sie mit dem Bus fahren, Gott ist tot, was weiß ich alles, können erzählen, was sie wollen. Ich weiß, ich habe heute Morgen mit Gott gesprochen. Er hat mir geantwortet. Selbst die kleinste Gebetserhörung ist ein schlagender Beweis gegen allen Atheismus. Gott lebt, Gott ist noch auf dem Thron. Gott ist noch mit mir. Er hat mich gehört. In Zungen beten. Gott, der Heilige Geist spricht durch mich. Oder wenn ich mit Kranken beten, Gott erhört mein Gebet, Fürbitte-Gebet. Das ist ein Zeichen, dass Gott da ist. Es ist so wunderbar zu wissen, die Gegenwart Gottes. Weißt du, ich habe eines gelernt, ich suche nicht die Gemeinschaft mit Menschen, ich strebe nur eines, die Gemeinschaft mit meinem Gott. die Gegenwart Gottes. Ist egal, wer da ist und wer nicht da ist. Wichtig ist, dass Gott da ist. Manchmal fragen die Leute, wer war da? Es ist eigentlich Schnuppe, wer da ist und wer nicht da ist. Wer nicht will, der braucht es nicht kommen. Der hat es schon. Aber Gott muss da gewesen sein. Das ist ausschlaggebend. Der Herr war da. Der Heilige Geist war da. Der Trost Gottes war da. Die Salbung war da. Der Friede Gottes war da. Ich habe so Frieden. Und manchmal hast du bei 3 Leuten mehr Frieden wie bei 300. Der Friede ist ausschlaggebend. Wir sind Gottes Volk, etwas ganz Besonderes. Und Gott will bei uns bleiben. Deshalb dieses Abgesonderte, heilige Hände, reines Herz, kein Meineid, gutes Gewissen. Wir sollten nach höheren Werten streben. So ist es, wie ich in der Gegenwart Gottes bleibe. Sich nie zufrieden geben mit dem, was du erreicht hast. Gott hat noch viel mehr. Gott hat noch viel mehr. Wir sollen suchen nach dem, was droben ist. Noch viel mehr. Und das erfüllt unser Herz, unsere Seele, unseren Geist. Lass uns aufstehen. Und lass uns das suchen, was droben ist. Wo Christus ist. Wo die Herrlichkeit ist. Weißt du, such nicht langes Leben. Was nützt dein langes Leben, wenn du Haufen Probleme hast und so weiter? Was nützt das alles? Weißt du, lebe ein kurzes Leben und ein glückliches Leben und ein vollendetes Leben. Weißt du, ich denke an diese Mädels da, die jetzt ermordet worden sind in Jemen, sind alles Bibelschülerinnen gewesen. Die kamen aus der Baptistenbibelschule in Brake und haben dort nur ein Praktikum in Jemen gemacht und wurden ermordet. Ich habe in Süddeutschland ein 17-jähriges Mädchen mal beerdigt. Es war so ein liebes Kind Gottes. Die hat gebetet, war in der Bibelstunde, hat immer mitgeschrieben und hat ein Zeugnis in der Schule gewesen. Und mit 17 Jahren, plötzlich aus dem heiteren Himmel, gibt sie den Geist auf und stirbt. Und ich habe Gott gesucht, eine Antwort, was soll ich bei der Beerdigung sagen, dieses nette, süße Mädchen. Und Gott hat mir ein Wort gegeben, sie ist früh vollendet. Diese Mädchen dort, 25 und 26 Jahre, die sie ermordet worden sind, sie sind früh vollendet. Sie haben den Lauf vollendet. In der Gegenwart Gottes, mit dem Herrn zusammen im Gleichschritt. Sie sind hingegangen, ob sie jetzt Fehler gemacht haben, keine Fehler gemacht. Sie sind früh vollendet. Vor etwa 50, 60 Jahren, da sind 5 junge Männer im Amazonasgebiet mit dem Flugzeug gelandet, Wasserflugzeug, zu den Aucas, wollten Missionare sein und wollten das Wort Gottes diesen Aucas verkündigen. Und haben es nicht erreicht. Sie sind aus dem Flugzeug ausgestiegen, keine 3 Stunden dort bei den Aukas gewesen, kamen die Aukas und haben mit ihren Speeren ermordet. Du sagst jetzt, guck mal, sie haben nichts getan. Was haben sie erreicht? Keiner sich bekehrt, sind ermordet worden selber. War dieser Einsatz wert? Sie haben für Gott gelebt, für Gott gearbeitet. Und weißt du, durch diesen Einsatz von diesen 5 jungen Männern dort in Amazonas zu den Aukas, dadurch sind Tausende von Missionare in die Welt nachher hinausgegangen. Die haben gesagt, wenn die ihr Leben opfern, wirklich Bibelübersetzer sind dabei entstanden. Da kamen so Hunderte und Tausende Bibeln sind übersetzt worden, nur aufgrund von diesen 5 Leuten. Wir müssen den Samen in die Erde legen. Und wir leben für Gott und wir leben nicht für diese Welt. Free vollendet. Diese 2 Mädels, die leben für Gott. Free vollendet. Diese 5 Männer, die zu den Aukas gingen, free vollendet. Für Gott. Lebst du für Gott oder lebst du für Geld, für Arbeit? Für was lebst du? Die Gegenwart Gottes ist ausschlaggebend. Und weißt du, das Schönste für uns ist, am Thron Gottes eines Tages zu stehen. Vollendet. Und wie schön wäre, weißt du, wenn du 80 Jahre wirst, bist ja nicht, aber trotzdem. Weißt du, früh vollendet. Wie viel Wasser ist vom Berg geflossen, wie viel Tränen geweint, wie viel Stress und wie viel Ärger und so weiter. Und dann kommt jemand mit 15 und geht zum Heiland. Früh vollendet. Wir leben für Gott. Und wir müssen ein ganz anderes Gottesbewusstsein entwickeln. Für die Gegenwart Gottes. Ich lebe für Gott. Ich diene für Gott. Auch die kleinste Arbeit, die ist für Gott. Der kleinste Dienst, der geringste Dienst ist nicht für Menschen, nicht für eine Kirche, nicht für eine Organisation, nicht für irgendeine Religion. Es ist für Gott. Wir leben für Gott. Und wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, für Gott leben, dann sind wir mit 10 früh vollendet. Und was ist mit diesen Babys, die nie eine Möglichkeit hatten, nie eine Möglichkeit an sich zu bekehren, getauft zu werden oder sonst Gottes Wort groß zu hören? Babys sind gestorben, sind früh vollendet. Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen. Solches ist das Reich Gottes. Wir brauchen einen anderen Blick, eine andere Vorstellung für die Gegenwart Gottes. Es ist mehr als das, was du in der Kirche hörst und lernst. Gott will uns begegnen und sagen, ich bin größer. Und du und ich, wir sind für den Thron bestimmt. Und der Thron Gottes ist bereits in uns. Reich Gottes ist in dir, in mir, in diesen Mädels, in diese fünf Männer, die damals von den Speeren der Aukers ermordet wurde. Und eigentlich sogar der Sohn, die Frau, einer dieser Frauen ist sogar hingegangen zu den Mördern ihrer Männer und hat das Evangelium gebracht und die Bibel übersetzt und die Leute bekehrt. Sie wollte die Mörder ihrer Männer bekehren. Und einer der Söhne ist auch heute Missionar bei den Aukers. Dieser Söhne, die haben ihren Vater dort gebracht, die ihren Vater umgebracht haben. Weißt du, die Liebe Gottes ist das Großartige. Und die Liebe Gottes ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Da kannst du sogar die lieben, die deinen Vater, deine Mutter umgebracht haben. Da kannst du zu denen hingehen und sagen, ich will die Mörder meiner Männer oder meiner Frauen, ich will sie zu Gott bringen. Und ich will den Mördern meines Vaters, will ich den Mördern das Evangelium bringen. Die Liebe Gottes, die Versöhnung. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist Revolution. Wie bleibe ich in der Gegenwart Gottes? Tu das, da kann die Welt nicht mehr mitmachen. Bleib ihnen die Spucke weg. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns deine Gegenwart schenkst, jeden Tag neu. Dass wir sogar die lieben können, die uns sympathisch sind, die uns Schwierigkeiten machen, die uns Probleme machen. Dass wir auf sie zugehen in der Gnade Gottes. Die Liebe, die uns geliebt hat, mit der Liebe können wir auch lieben und dienen. Deine Gegenwart manifestiert sich jeden Tag neu. Und jeden Tag neu entdecken wir deine Größe und deine Herrlichkeit und deine Macht. Oh, dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.